Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Judith Weiter und Cordula Winterholler zum Thema Schluckstörungen bei Patientinnen und Patienten mit COPD. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Mein Name ist Cordula Winterholler. Ich bin wieder der logopädische Teil hier in diesem großen Podcast-Portfolio. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gast, nämlich die Judith Weiter, weil Judith hat ein Buch geschrieben. Und das Lustige ist, dass sie es mir erst kurz vorher gesagt hat. Und ich habe mir alles Relevante aufgeschrieben. Das Büchlein heißt Mutter muss essen und ist ein Ratgeber im Eigenverlag erschienen. Ich mache jetzt sofort Werbung dafür. Judith, ganz beeindruckend. Ich freue mich, dass du da bist. Und obwohl wir heute nicht über das Essen sprechen, wir sprechen heute über COPD. Gleich die erste Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Frage Nummer eins und Bitte Nummer eins, stell dich vor. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo, freue mich, hier zu sein. Womit fange ich an? Ich fange mal mit dem Buch an, weil das so ein bisschen rausgehoben ist. Ich habe das geschrieben, weil ich in meiner Arbeit in der Geriatrie mit sehr vielen schluckgestörten Patienten sehr viel Beratungsarbeit leiste und irgendwann festgestellt habe, ja, ich sage ja sehr vielen Menschen immer mehr oder weniger das Gleiche. Und dann fand ich es irgendwie praktischer, das aufzuschreiben. Und es ist ja auch so, dass jemand, den man berät, dass der immer nur eine sehr begrenzte Aufnahmekapazität hat. Besonders wenn es sich um die Angehörigen von alten Menschen handelt, die womöglich auch schon nicht mehr so ganz jung sind. Und die profitieren schon davon, dass sie das Ganze schriftlich haben. Ich hatte schon erzählt, ich habe das Ganze auch in einfacher Sprache verfasst, mit sehr, 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 sehr vielen Bildern, sodass man das Ganze auch noch nachvollziehen kann. Und ich hoffe, dass viele Menschen oder die Menschen, die das bisher bei mir gekauft haben, dass sie das auch wirklich umsetzen. Tatsächlich habe ich das schon dem einen oder anderen Angehörigen verkaufen können.
Ja. Ja, also das ist, eigentlich hätten wir gleich eine Folge darüber machen können, aber wir haben uns heute eingenordet auf das Thema COPD. Und stell dich doch erstmal noch vor.
Ja, ich stelle mich erstmal vor. Ich, also Judith Weiter, ich bin klinische Linguistin. Ich habe sehr lange Zeit ab 1995 vor allen Dingen mit neurologischen PatientInnen gearbeitet. Das waren damals vor allen Dingen Aphasiker. Habe dann später, also damals in der Neurologie, auch schon mal in der Geriatrie gearbeitet, habe dann später in Osnabrück an der Logopädenschule 11 Jahre lang dieses Fach neurologische Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen unterrichtet und bin seit genau 10 Jahren in Gronau in Westfalen in einem geriatrischen Krankenhaus und versorge dort gemeinsam mit einer Kollegin die geriatrischen Patienten. Und dort ist es wirklich so, dass wir, ja, es gibt dort auch Menschen mit Aphasie und Dysarthrie und alles, aber ich möchte sagen, irgendwo zwischen 80% und 90% Menschen mit Dysphagien. Natürlich gibt es in dem Kontext auch sehr viele Menschen mit einer COPD. Und darüber wollten wir heute sprechen, genau.
Ja, weil das ist ja ein Thema, COPD, also die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen, RKI spricht auch davon, auch die WHO, dass es eine der häufigsten Todesursachen weltweit ist. Du hast gesagt, auf Platz 4 steht sie, ja, in Deutschland. Und ja, wenn wir über Schlaganfall sprechen, natürlich kommt sofort die Dysphagie mit dazu. Wenn wir über Parkinson sprechen, haben wir sofort die Dysphagie mit dabei als Thema. COPD und Schlucken Interessanterweise nicht. Also zumindest in meinem Alltag ist es immer so, dass wir es dann erst in der Schluckuntersuchung dann rausfinden, die Koppelung, und das überhaupt nicht, ja, jetzt Usus ist, dass man sofort an das Schlucken denkt. Wir schon, andere nicht. Wie geht's dir in deinem Alltag?
Ja, bei uns im Krankenhaus muss ich sagen, dass sich das als Thema ganz gut durchgesetzt hat. Also es sieht so aus, wir sind zu zweit und beide nicht mit einer ganzen Stelle in der Logopädie. Und das ist natürlich nicht genug. Wir sind nicht genug, sodass wir wirklich jeden Patient, jede Patientin untersuchen könnten. Aber es gibt so ein paar Triggerdiagnosen, wo bei uns im Haus wir immer eingeschaltet werden. Und das sind natürlich Schlaganfall und Parkinson und was auch. Und das ist mittlerweile auch die COPD. Man sagt, selbst wenn die COPD noch gar nicht so dramatisch vorangeschritten ist, guckt ihr euch die mal an.
Das ist ja sehr wertvoll. Das ist wirklich fantastisch. Was siehst du? Also warum aus deiner Sicht, warum ist es so wichtig, dass hier ein Bewusstsein dafür entsteht, Achtung COPD, bitte auch auf das Thema Schlucken achten?
Ja, was sehe ich? Zum einen sehe ich mal, dass man auf den ersten Blick gar nicht so viel sieht. Denn die Patienten husten sowieso. Sie haben auch immer eine belegte Stimme. Also eine klinische Schluckuntersuchung ist nicht sehr gewinnbringend. Wir schauen sehr oft, also wir beide führen Fäßuntersuchungen durch und wir schauen sehr oft uns Patienten an mit einer Fäß, wo wir sagen, ich kann das da nicht beurteilen. Und der Mensch ist da, ist bei uns im Haus, weil er eine Exazerbation hatte oder weil er eine Pneumonie hatte. Und dann müssen wir da genauer hinschauen, einfach um dem Patienten gerecht zu werden. Und das ist, glaube ich, schon das halbe Problem, dass die Menschen so unauffällig aussehen. Denn die COPD geht mit Husten einher, ja klar. Aber die essen und sie verschlucken sich nicht. Das sieht nicht so aus, als ob sie sich verschlucken würden. Was wir aber dann sehen, um mal auf die Fäß nochmal einzugehen, was wir dann in der Untersuchung sehen, ist, dass durchaus Speichelretentionen zu sehen sind, dass auch Reste von Nahrung zu sehen sind. Was weiß ich, dass ich immer noch weiße Schlieren sehe von dem Joghurt, den die Person zum Frühstück hatte, obwohl das schon eine Stunde her ist. Das sehen wir, und das, was wir unter uns immer die COPD-Pfütze nennen, das ist, wenn ich reinschaue und ich sehe die Stimmlippen und habe vorne in der vorderen Stimmlippenkommissur immer so ein Tröpfchen Sekret oder Nahrung, ich kann das nicht beurteilen. Das ist ein Befund, da würde der gesunde Mensch würde immer einmal räuspern und husten.
Und wegschlucken und dann wäre fertig, ne? Dann wäre
genau, husten, wegschlucken, dann wäre gut. Genau. Mhm, und das tun die nicht. Und erstaunlicherweise, das kann ich noch nicht erklären, erstaunlicherweise ist es oft so, dass man den Menschen auch, man sieht, dass dieses Pfützchen da, dieses Tröpfchen Sekret, manchmal auch eine Blase macht oder sowas und man hört es nicht. Also wenn man sagt, die Stimme ist wirklich nass, dann ist sie wahrscheinlich wirklich sehr nass. Aber ja, in der Bildgebung sieht man da doch mehr. Ja,
ja. Ja. Wie ist es mit dem mit der Atemschluckkoordination? Ich finde, das ist immer für mich sehr, sehr auffallend bei Menschen mit COPD.
Das ist eines der zentralen Probleme. Es gibt eigentlich zwei zentrale Probleme. Das eine ist die Atem-Schluck-Koordination, das andere ist die Sensibilität. Die Atem-Schluck-Koordination ist ja so, dass wir die Atemwege während des Schluckens, also während wir die Nahrung runterschlucken, müssen die Atemwege verschlossen sein. Na, da schließen die Stimmlippen, da schließen die Taschenfalten, da kommt die Epiglottis oben drüber wie so eine Rutsche und die Nahrung rutscht über die Luftröhre. Und das Ganze passiert bei gesunden Menschen fast immer in der Ausatemphase. Das heißt, dann, wenn der subglottische Druck am höchsten ist, kann man ja auch gut selbst ausprobieren, dass man einmal schluckt und reflektorisch getriggert atmet man am Ende aus. Das macht man halt so. Hat man meistens nicht drüber nachgedacht. Das habe ich früher meinen Studierenden auch schon immer gesagt, probiert mal aus, schluck mal, was macht ihr danach? Ja, ausatmen, das ist normal. Das geht manchmal bei COPD-Patienten auch, aber oft genug schlucken die auch in den Einatem rein. Das konnte man schon vor ziemlich langer Zeit nachweisen. Das geht vielleicht einmal. Das größte Problem, was die COPD-Patienten haben, ist halt in einer Mahlzeit, wenn sie dann wirklich viele Male schlucken. Wenn dann jedes Mal bei jedem einzelnen Schluck für 0,2, 0,3 Sekunden die Luft angehalten wird, dann kommen die in echte Schwierigkeiten, denn die haben sowieso nicht so eine tolle Sauerstoffsättigung, die haben sowieso immer Luftnot. Und das ist auch eine Standardfrage von mir an die Betroffenen dann, wie sieht es aus? Wenn sie essen, kommen sie dann aus der Puste. Das wird sehr, sehr häufig bejaht. Und man sieht das auch. Man sieht es auch, die kauen, sie atmen zwischen, schon beim Kauen atmen sie zwischen durch den geöffneten Mund, durch den gefüllten Mund. Das ist für sich genommen schon ein Problem. Aber das, was auch noch dazu kommt, was ein großes Problem der gestörten Atemschluckkoordination ist, ist, dass der fehlende subglottische Druck auch dazu führt, dass der Bolus langsamer transportiert. Also das beeinflusst den eigentlichen Schluck, den pharyngealen Anteil, ganz negativ, wenn nur der Druck fehlt von unten. Das ist eigentlich eines der zentralen Probleme der COPD.
Ich könnte mir gut vorstellen, so wie plastisch, wie du das jetzt auch schilderst, wenn man eine FIS macht, also mit einem Endoskop durch die Nase geht und dann eben beobachten kann, wie funktioniert jetzt das Schlucken, also wie verhält sich jetzt eine bestimmte Konsistenz, die wir anschauen wollen. Wenn ich da nur ein- oder zweimal schlucken lasse, dann kann es gut sein, dass ich da erst einmal, so wie du es auch beschrieben hast, dass es relativ unauffällig ist. Wenn ich nicht schon mit etwas rechne, also Thema Sensibilität, dass ich denke, oh, da ist ja ein bisschen was, aber vielleicht denke ich, naja, das bisschen, das macht ja vielleicht nicht so viel. Und diese Frage auch an die Betroffenen, auch wie ist es mit einer ganzen Mahlzeit? Oder auch die Angehörigen dann frage und dann heißt es, da bin ich dann wirklich erschöpft. Ja, diese Erschöpfung und dieses, so wie du gesagt hast, außer Atem kommen.
Genau, das ist ganz häufig. Es ist bei uns im Krankenhaus so, dass tatsächlich der größere Teil meiner Arbeit sieht so aus, dass ich bei den Patienten sitze, während sie essen. Am liebsten beim Frühstück, denn dann habe ich gleichzeitig auch noch viele verschiedene Konsistenzen und da kommen alle schlechten Angewohnheiten dazu. Also die viele Patienten möchten sehr gerne ein Brötchen essen, das dann sehr trocken ist und dann trinken sie dazu und dann wird das Ganze schon sehr auffällig. Außerdem essen die meisten zum Frühstück am meisten, da haben sie meistens ein bisschen mehr Appetit und dann kann ich wirklich mal 20 Minuten brauchen die dann schon mal für so ein Brötchen mit 2 Tassen Kaffee und was sie dann sonst noch so essen. Da sieht man schon eine ganze Menge, ja.
Ja.
Oder auch ein komplettes Mittagessen, das ist ganz häufig. Bevor ich noch die Nahrung angepasst habe, dann wird gekaut und dann wird durch den Mund Luft eingezogen. Ja, das ist schon sichtbar dann. Ne? Ja.
Also sprich, so eine Kombi, gerade in dem Bereich Fies- und Essensbeobachtung, zwar eine ganze Mahlzeit mit unterschiedlichen Konsistenzen, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, der Ablauf bei uns ist eigentlich immer so, wir bekommen eine Anforderung an uns, schau dir diese oder jene Patientin mal an. Und dann gehe ich eigentlich als erstes mal hin, wenn die Möglichkeit besteht, gehe ich als erstes mal zu einer Mahlzeit. Ansonsten mache ich halt eine klinische Untersuchung, auch diesen Buscoing Swallowing Screen, den machen wir auch dann mit verschiedenen Konsistenzen. Aber das ungezwungene Beobachten einer Mahlzeit, das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass ich sage, wir müssen eine FIS machen.
Ja.
Na, das ist das Erste, was ich tue, ja.
Ja, weil dieses Ungezwungene, du sagst es, ne, da siehst du so immens viel. Und bei der Fies oder wenn wir den Guss machen, dann sind die, also Guss ist eine klinische Untersuchung von der Michaela Trappel entwickelt und einem, ich glaube, Michaela hat es nicht alleine gemacht, das war eine Arbeitsgemeinschaft, glaube ich. Aber weiß Michaela war. Liebe Grüße an Michaela Trappel, Österreich, die den Guss entwickelt hat, evaluiertes Schluckscreening mit unterschiedlichen Konsistenzen. Und da ist es ja auch so, dass die Patienten eigentlich alles gut machen wollen, uns zuliebe. Ne? Sie sitzen dann plötzlich aufrecht da, sind sehr fokussiert auf uns und auf unsere Anweisung. Und die Essensbeobachtung, die zeigt eigentlich erstmal ganz das Spektrum, ne?
Ja, das tut sie. Und ich bin natürlich, also ich bin ein bisschen, ich fordere die Patientin dann natürlich auch. Setz mich dazu, ich bringe das Frühstück, ich bin freundlich zuvorkommen und wenn sie den Mund voll haben, frage ich sie, ob es ihnen schmeckt und ob sie gut geschlafen haben. Einfach um mal zu provozieren, dass sie jetzt sprechen und das tun die meisten dann auch. Oder es kommt manchmal vor, dass jemand dann sagt so, oh Moment, ich muss gerade erstmal den Mund leer machen, also mit gestisch vermittelt, dass er erstmal schlucken muss und dann bin ich sofort dabei und mache einmal Laola, dass das jetzt doch wirklich schon perfekt ist. Ja,
so,
also jetzt das habt ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ein wichtiger Punkt, ne, Judith. Und jetzt habt ihr sie rausgefischt. Jetzt hast du deine COPD-Patientin, deinen COPD-Patient bei dir in der Behandlung. Was tust du?
Therapeutisch jetzt?
Also therapeutisch,
habe ich gemacht.
Und das hast du jetzt alles gemacht. Du hast gesehen, um was es geht. Aber was tun wir jetzt konkret, um auch nochmal die Awareness draußen nach draußen zu bringen und sagen, da kann man was tun und da muss man etwas tun, damit wir das einfach mal plastisch zeigen können.
Ja, eines, also was mir ganz wichtig immer ist, auch für die betroffenen Personen, ist, dass man sehr oft ganz wenig tun muss. Man muss ganz oft wirklich gar nicht viel tun, um das Essen und Trinken sicher zu gestalten. Eine der ganz wichtigen Maßnahmen ist es, Zeit reinzubringen, dass langsam gegessen wird und dass die Bolusgröße angepasst wird. Der Mensch muss so viel im Mund haben, dass er das mit einem Schluck runterschlucken kann. Er soll nicht jetzt gleich das halbe Brötchen und dann kauen, 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 so wie wir das selber machen, besonders wenn wir hungrig sind oder wenn es besonders gut schmeckt, dann sehr viel im Mund und stückweise abschlucken. Das haben viele von den Betroffenen noch so gewohnheitsmäßig drin. Also kleine Bissen und auch nicht dazu trinken, sondern essen und trinken trennen. Manchmal muss man auch hingehen, die Nahrung etwas anpassen, damit sie etwas zügiger gekaut werden kann. Also ich würde jetzt womöglich auf sehr harte und sehr krümelige Konsistenzen verzichten.
Du möchtest da, ja, entschuldige, dass ich jetzt reingrätsche, nur zum Nachfragen. Wenn du sagst, du möchtest jetzt auf diese sehr harten Konsistenzen mal erstmal verzichten, dann geht es dir darum, diese Erschöpfbarkeit gut im Griff zu haben, dass also diese Kauarbeit und diese Kauatemfunktion, das ist ja auch ein Ablauf, dass du hier schon eine Sicherung reintust, dass du sagst, ich passe die Konsistenz an, um genau nicht in dieses Muster mit Einatmung und dann zack, habe ich meinen Krümel hinten drin und dann geht's hustenlos, ja?
Ja, genau so. Also ich möchte dadurch die orale Phase ganz, ganz sicher gestalten, also wirklich kontrollierbar. Die Gewohnheit ist bei vielen, wenn es lange dauert mit dem Kauen, kleines Stichwort Zahnstatus, ne? Das ist, ich bin in der Geriatrie auch ein ganz großes Thema natürlich, wenn die Prothese wackelt, dann dauert es ziemlich vieles Mal lang. Aber wenn jemand lange kaut, dann kommt gerne auch wieder diese Gewohnheit dazu, dann gieße ich mir doch mal noch mal einen Schluck dazu. Mhm. Alles. Mhm. Ne? Oder was auch natürlich sehr häufig ist, wenn die Nahrung sehr krümelig ist, dann neigt sie auch dazu, sich im Mund zu verteilen. Also das braucht sehr viel Aufmerksamkeit dann im Mund. Das ist nicht so hilfreich. Ich würde sagen, etwas, was man gut kauen kann. Mhm. Ne? Und dann, wie gesagt, ein kleinerer Bolus. Der muss nicht so klein sein, sage ich mal, wie diese ITZI-Stufe 6. Das sind dann Würfel mit 1,5 cm Kantenlänge. So klein muss es nicht unbedingt sein. Aber die so im Grund genommen halt, manchmal kann man sagen, iss mal mit einem Teelöffel. Das geht schon. Mhm, ne? Genau. Und damit das auch wirklich mit einem Schluck geschluckt werden kann. Vorbereitet, geschluckt. Danach darf man ja gerne nachtrinken. Ja. Also das ist häufig das Wichtigste schon fast. Das, ja, eine zweite Maßnahme, die immer auch dazu kommt, die schon ja auch nur noch eingeschränkt therapeutisch oder müsste es eigentlich nicht sein, das wäre dann wirklich eine sehr gute Mundhygiene zu betreiben. Mhm. Denn die Probleme mit dem Schlucken, das geht so ein bisschen in Richtung des zweiten Themas, was ich eben angesprochen habe, die Sensibilität. Die eingeschränkte Sensibilität, das, was wir da im Rachen vorfinden, wenn wir reingucken, ist oft genug auch Speichel. Und der ist nur dann ein Problem, wenn er nicht sauber ist. Ne? Und also das wäre eine der weiteren Maßnahmen, die ich auch immer stark anregen würde.
Also Thema Mundgesundheit haben wir.
Ganz groß.
Da wird es auch eine Folge zu geben. Jetzt kann ich auch mal spoilern und Werbung machen zum Thema Mundgesundheit im Alter. Ja, wichtiges Thema auch für das Thema Schlucken. Das heißt, du berätst dann auch, wie man gute und effektive Mundpflege machen kann und gibst das auch auf Station dann weiter und sagst, Achtung, da ist jemand, da muss man besonders aufpassen bei der Mundhygiene.
Ja, das. Ich mache es auch manchmal selber, aber ich muss sagen, das ist ein Bereich, also wenn da nochmal was kommt, ist das ganz toll, weil das ist in der Geriatrie noch sehr, da ist noch Luft nach oben.
Dieses ganze Thema, ne, es heißt ja auch nicht mehr das Thema Mundpflege. Das hatte ich in einer Folge mit Carsten, das war die erste Folge, die ich gemacht hatte. Und Carsten hat mich da auch schon drauf aufmerksam gemacht. Also er kommt aus der Pflege, Intensivpflege. Und das große Thema ist eigentlich das Thema der Mundgesundheit. Mhm. Und ich glaube, über das Thema Mundgesundheit werden wir hier auch nochmal Veränderungen merken in den nächsten Jahren. Dass es eben nicht nur das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur es geht nicht nur um das Thema Zähneputzen, sondern Mundgesundheit setzt sich aus vielen Momenten zusammen. Weil ich kann mir auch vorstellen, jetzt bei COPD-Patienten, also die ich jetzt kenne, da habe ich das Thema der Mundtrockenheit massiv durch den Habitus der Mundatmung.
Mhm. Ja, also Mundtrockenheit ist ein großes Thema. Mundatmung, ja. In der Geriatrie sind wir ja auch sehr stark beschäftigt mit dem Thema der Polypharmazie. Und die Menge, die schiere Menge der Medikamente, die Mundtrockenheit auslösen können, ist ja schon erstaunlich. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn ein Patient durch Medikamente Mundtrockenheit bekommt, also was ja dann eine Nebenwirkung ist, dann ist es ganz oft so, dass sie das von allem bekommen. Also dass jegliches Medikament, wo dann als 95. Nebenwirkung auch noch die Möglichkeit von Mundtrockenheit steht, ja, die macht das dann auch bei denen. Dann haben wir andere, die haben das überhaupt gar nicht. Ne?
Ja.
Aber Mundtrockenheit ist ein großes Problem, ja. Und eine verstopfte Nase, ne?
Ja.
Häufig, also auch eine trockene Nase, auch wenn der Sauerstoff, viele sind dauerhaft am Sauerstoff, also bei uns jedenfalls. Und selbst wenn der durch Wasser läuft, scheint also die Schleimhäute auch noch ganz gut auszutrocknen.
Ja, das ist halt der Unterschied, ob ich eben diese Sauerstoffzufuhr habe oder ob die Nase wirklich selber trainiert, ihre Nasenschleimhäute trainiert. Mhm. Das macht es ja auch nochmal so wichtig zu gucken, was ist das Thema Atemtherapie. Und das würde mich jetzt auf die nächste Frage bringen. Du hast ja jetzt gesagt, ihr macht sehr viel aus der adaptiven Säule, also wie mache ich das Essen so sicher wie möglich in den unterschiedlichen Phasen? Arbeitet ihr mit der Physiotherapie zusammen oder macht ihr auch Atemtherapie? Machst du Atemtherapie? Was ist noch therapeutisch für die COPD-Patienten für dich wichtig, dass wir das wissen?
Also wir arbeiten mit der Physiotherapie zusammen. Die machen Atemtherapie bei uns im Haus. Das ist ganz, ganz wichtig. Die machen überhaupt, das ist so ein bisschen der Löwenanteil der Therapie. Das ist Physio- und Ergotherapie. Wir selber machen wenig. Wir arbeiten ganz gerne mit Luxvox, weil das etwas ist, was die Patienten sehr gerne annehmen. Was ein Problem ist, und das hat damit zu tun, weshalb ich überhaupt hier jetzt sitze in dem Podcast, ist, ich komme zu den Patienten. Also die sind alt, die sind meistens multimorbid, die sind sehr stark belastet durch alles das, was sie haben, hatten. Und die COPD haben sie schon lange und jetzt hatten sie noch mal wieder ein Ereignis. Oder sie hatten was ganz anderes, das kommt ja auch häufig vor. Wir haben ja auch COPD-Patienten mit einem Oberschenkel-Halsbruch zum Beispiel. Ja. Und dadurch, dass das Thema nicht so präsent ist, oder was heißt nicht so, dass es überhaupt nicht präsent ist, komme ich da immer so ein bisschen mit einer Wundertüte. Das hat sowas von, ja, Sie wissen, Sie haben eine COPD und jetzt können Sie kaum gehen und es tut alles ganz furchtbar weh. Sie können sich auch kaum noch halten und es tut mir leid, haben Sie jetzt auch noch. Also und dann höre ich auch manchmal sowas wie, ja, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich war doch letztens noch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und der hat überhaupt nichts gesagt. Und auch der Pneumologe hat nichts dazu gesagt. Keiner hat was gesagt und ich komme dann da und komme da mit so einer Überraschung. Das ist keine Basis, auf der ich jetzt so leicht in die Therapie einsteige. Also es ist wirklich so, dass die Patienten sind bei uns nur 2 Wochen und so oft bin ich nicht da. Also das Ganze erstmal einstielen, Bildgebung machen, die Kolleginnen, die Niedergelassenen nicht machen können. Dann nochmal womöglich einen Luxvox anleiten, Angehörige beraten und das war das. Und dann natürlich verweisen auf ambulante Logopädie. Da gibt's dann alles, was wir an Untersuchungen haben, das bekommt vom Haus aus natürlich der Hausarzt. Aber wir geben das auch den Patientinnen noch weiter. Und ja, das ist also das, was wir tun können.
Mhm, ja, habe ich dich richtig verstanden? Du empfindest dich jetzt hier als Überbringerin der schlechten Nachricht. Übrigens, Sie haben jetzt auch noch etwas anderes.
So ist es oft genug, tatsächlich. Ja, es ist tatsächlich oft genug so, ja.
Ich erlebe es ein bisschen anders bei uns in der Ambulanz, nämlich eher diese Erleichterung, dass nämlich gesagt wird, ich merke schon die ganze Zeit, dass etwas schwer geht und nicht gut geht. Und wie müde ich bin nach dem Essen. Also dieses Thema auch, wir sind ja jetzt alle sehr aufmerksam zum Thema Fatigue durch Post-Long-Covid. Und die COPD hat ja auch das Thema der Fatigue, die Fatigue der COPD. Und wenn da dann Betroffene sagen oder auch die Angehörigen sagen, jetzt weiß ich, warum ich das als so anstrengend empfinde und warum ich immer das Gefühl habe, ich komme da mit der Atmung nicht hinterher. Und wenn wir dann so etwas machen, so wie du das auch so schön dargestellt hast mit den adaptiven Maßnahmen und mal dieses Entspannte reinzubringen, wenn es möglich ist, ne? So diesen ersten Fuß in der Tür zu haben und zu sagen, da kann es hingehen, das erlebe ich immer als sehr gewinnbringend, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber ja, sehr wertvoll auf allen Seiten. Aber das ist natürlich nochmal im ambulanten Kontext anders, als wenn du erzählst aus der Klinik, ne, und ich habe schon einen Oberschenkel-Halsbruch und ich weiß schon über ganz viel bei mir, was nicht funktioniert, gerade wenn es ein geriatrischer Patient ist. Und jetzt kommt noch jemand und sagt, und das geht jetzt hier auch nicht, ja.
Ja, also da kommt wirklich etliches zusammen. Ich glaube, dass die Geriatrie da auch ein ganz besonderes Milieu ist, zumal gar nicht wenige von unseren PatientInnen ja durch irgendein Ereignis im Krankenhaus gelandet sind. Und dann womöglich sich, das ist ja ganz häufig, dass sich womöglich auch die Situation ganz stark ändert. Die waren zu Hause und nun geht es nicht mehr. Ne? Das ist ja immer, das würden wir ja immer gerne jedem ermöglichen, dass er wieder nach Hause geht. Aber das ist ganz oft so, mindestens eine Kurzzeitpflege, oft genug auch danach das Übersiedeln in ein Heim, weil da jetzt irgendwas Größeres dazwischen war. Also das sind schon Menschen, die haben ganz gut zu kämpfen, ne? Haben ganz viel auszuhalten. Und da komme ich dann so oben drauf. Oft genug, muss ich sagen, oft genug lasse ich es dann auch wirklich so, dass ich vor allen Dingen mit den Angehörigen spreche. Das ist ein ganz wichtiger Anteil dann, ne?
Ja,
dass die wissen, worum es geht. Und dann auch sage, ja, okay, also ich passe jetzt hier das Essen womöglich bei uns an und ich gehe dann auch nochmal gucken, wie geht's denn? Frag nach Vorlieben, was können wir machen? Aber schön, wenn sie zu Hause oder auch im Heim schauen können, dass ihr Angehöriger da auch noch entsprechend versorgt wird. Mhm. Denn da, ne, da geht natürlich auch immer mal Information verloren von
Da fällt mir auf, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für all diejenigen, die uns zuhören. Ich glaube, es wird auch jetzt deutlich, ne? Du hast COPD und Kombi-Geriatrie. Und den stationären Kontext. Und ich habe noch so ein bisschen den Blick auf Ambulanz. Und in der Ambulanz haben wir tatsächlich auch noch die jüngeren COPD-Patienten. Und das könnte auch nochmal jetzt so dieses Spektrum jetzt nochmal so eröffnen, zu sagen, ah, was passiert denn, wenn ich so etwas habe wie die COPD und ich guck mir das Spektrum an, welche Altersgruppe habe ich es, ja, in welchem Setting habe ich es und welche Möglichkeiten habe ich oder dann auch nicht. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der mir jetzt nochmal klar geworden ist bei deiner Schilderung in eurem Kontext, Klinikkontext, nämlich wie wichtig es dann auch ist, die Betroffenen und die Angehörigen zu beraten, denn ihr habt ja auch das Thema dann der Sarkopenie, wenn die Patienten da auch ihre lange Liegedauer haben. Also entweder sie kommen auch schon und bringen es mit, ja, und dann haben sie 2-3 Wochen Liegedauer oder ne, mit wenig Bewegung. Und wie gehen sie raus? Aber wir müssen auch da nochmal hingucken, ne?
Ja, überhaupt. Wir haben das große, große Thema Presbyphagie sowieso. Ja? Mhm. Und die COPD und was da noch so außenrum ist, verringert ja auch nochmal die Möglichkeit der betroffenen Personen, diese Presbyphagie zu kompensieren. Also da entsteht doch ein ziemlicher Teufelskreis, ne?
Ja, jetzt haben wir einen Teufelskreis eröffnet. Ja. Und jetzt sollte man doch meinen, Judith, darüber kann man etwas in der Leitlinie zur COPD lesen. Das ist eine S2K-Leitlinie, ja, COPD. Und ja, sie ist sehr umfassend. Ich glaube, um die 100 Seiten, meine ich. Ja, haben wir da mitgearbeitet? Und nächste Frage natürlich dann zum Thema Schluckstörung. Steht da was drin?
gar nichts drin, also so richtig nichts. Da steht etwas drin über Komorbiditäten und da geht es immer um, es geht schon mal um Atemtherapie, das ist gut, aber es steht immer auch Atemphysiotherapie, als ob es nicht auch in der Logopädie Atemtherapie gäbe. Also das liest sich so ein bisschen befremdlich für mich, muss ich sagen. Es gibt auch, warte mal, ich kann das gerade mal zitieren. Ich habe eine Stelle gefunden, da steht, da bei Patientinnen mit COPD, mit gestörtem Sekrettransport, insuffizienter Hustenclearance, bla 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 bla, welche das Sekret nicht ausreichend eliminieren können, der genau, da geht es der akute und chronische Husten mit einer geringen Lebensqualität einher, schlechten Lungenfunktionswerten und häufigeren Exazerbationen. Und Punkt.
Ja. Gut. Also das
fand ich ganz interessant, dass das da steht, ohne dass das irgendwie so ein Warum?
Ja.
Also genau. Woher, wohin? Sowas steht da gar nicht drin, ne? Nein, wir kommen nicht drin vor.
Ja, das ist sehr, sehr schade. Das wäre jetzt wieder der nächste Appell. Wir müssen auch hier in die Leitlinie mit rein. Das, denke ich, kann man unserem Gespräch, glaube ich, schon auch ein Stück weit entnehmen. Und auch der Wichtigkeit. Es geht ja nicht nur darum, jetzt aus unserem Gespräch, sondern dass einfach im Gespräch deutlich geworden ist, dass Patienten, Patientinnen hier ein wirklich relevantes Thema haben. Und in dem Moment, wo es auch um Lebensqualität geht und auch das wieder bedient wird, da müssen wir sagen, und wie schaut das dann eigentlich? Ich kann schlucken ohne Atmung nicht denken, ohne Atemkoordination. Und genau hier habe ich eine Erkrankung, die genau das hier torpediert. Wir haben noch einen Punkt, Judith, über den müssen wir noch sprechen. Wir haben nämlich immer über Laxvox gesprochen, aber ich glaube, wir müssen noch kurz erklären, was ist Laxvox? Magst du?
Mag ich, ja. Ich versuche das gerade ganz prägnant zusammenzufassen. Mhm. Laxvox ist im Grunde genommen eine stimmtherapeutische Methode, bei der wenn du eine Eingebung hast, wie man das kurz zusammenfassen kann. Also ich kann es kurz beschreiben. Ich habe ein Glas mit etwas Wasser drin. Mhm. Ich habe einen definierten Silikonschlauch, also definiert nach Länge und nach Durchmesser und Wandstärke. Mhm. Und ich furniere praktisch in das Wasser hinein mit einem Ton und dadurch entsteht in der Luftsäule entstehen Schwingungen, es entsteht ein Druck auch auf die Stimmlippen, die dann sehr viel durch diesen Gegendruck, ich habe dann einen Druck von oben und von unten her gegen die Stimmlippen, sodass die sehr locker schwingen können, sodass und man sieht es auch, wenn die Patienten üben, dann haben sie sieht man die Vibration an den Wangen und so. Und sie erfahren zweierlei. Also zum einen werden die Stimmlippen wirklich wunderbar gelockert und eutonisiert sozusagen. Und gleichzeitig erfahren sie auch eine Stärkung des gesamten Buccinator-Mechanismus, also ne, der Rachenmuskulatur. Und was sich meistens spontan bessert, das geht also sofort, ist die Stimmqualität.
Ja.
Das ist immer wieder wunderbar. Und es ist auch schön zu sehen, dass sie verlängern ihre Ausatemdauer und sie... Beste von allem ist, die meisten haben unglaublich viel Spaß dabei.
Genau, das ist so, ne? Alle anderen Arten Geräte, die sind halt, es ist halt ein Gerät, ne? Und dann komme ich mit dem Schlauch, mit dem Wasser, was ja sowieso, also Wasser eh schon immer, ja, Spaß irgendwie bereitet. Und genau diese Entspannung, dass auch das System ein sehr angespanntes Stimmgebungssystem hier wieder in die Lage versetzt wird, eben stressfrei zu agieren und die Kombination mit der Ausatmenverlängerung, dass auch die Betroffenen dann hinterher sagen, Gott, ist das schön. Ja, mich da auch wieder zu erleben, ich komme meiner Stimme näher, mit meiner Atmung passiert etwas. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne einsetze, auch weil das noch dieses Medium Wasser einfach dabei hat. Ne? Ja. Ja.
Ja.
Ja, dann haben wir uns ganz schön durch dicke Bretter gearbeitet. Wir haben mal den Blumenstrauß aufgemacht. Und Judith, ich glaube, das ist nicht unser letzter Podcast, den wir zusammen machen werden. Ich glaube, wir müssen die Geriatrie uns nochmal hernehmen und
ja,
müssen uns das nochmal genauer anschauen, was hier tatsächlich passiert und was auch das Besondere ist. Ja.
Ja, gerne. Hätte ich auf jeden Fall große Lust zu. Das ist tatsächlich auch wirklich ein sehr besonderes Thema, die Geriatrie.
Ja, dann herzlichen Dank. In die Shownotes packe ich dein Büchlein. Wir packen den Link zu der Leitlinie rein und auch noch einige Studien zum Thema COPD. Du hattest schon eine gesagt, du hattest nicht den Namen gesagt, aber du hattest schon gesagt, dass es hier etwas gibt, dass wir hier nochmal genauer nachreichen können. Und
genau.
Herzlichen Dank, liebe Judith. Ich habe begonnen, mit dir zu sprechen. Da hat es hier gewittert. Mittlerweile haben wir ein richtiges Unwetter. Und ich wünsche dir noch trotz allem einen schönen Tag.
Hab's gut. Ja, danke schön. Hat super Spaß gemacht. Ne? Danke.
Ja. Und dir alles Gute da draußen, die du zugehört hast. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.